Ja, das hat, glaube ich, mehrere Gründe. Ich denke, dass wir nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende des Kommunismus einfach eine neue Art des Erinnerns haben, dass wir einfach merken, dass überall, auch im ehemaligen Ostblock, ideologische Schranken fallen und dass es nicht mehr um politische Instrumentalisierung dieser Themen geht. Also es geht nicht, ob es rechts oder links ist, sondern letztendlich darum, ob Menschen, Familien, auch in Deutschland davon betroffen waren, sprich, ob ihre Eltern oder Großeltern zum Beispiel aus Schlesien oder Ostpreußen kommen oder eben aus dem Schwarzwald oder aus Oberbayern. Ich glaube, dass wir eine neue Art der Erinnerung erleben, in den Familiengeschichten in den Vordergrund rücken und wir tatsächlich eine neue, ich sag mal fast postnationale Erinnerungsphase erleben.
Was hat Sie am meisten gewundert oder vielleicht sogar erschreckt bei der Beschäftigung mit dem Schicksal der Vertriebenen?
Im Grunde genommen war das so, ich bin Historiker, der sich mit der Geschichte Ostmitteleuropas beschäftigt und ich habe sehr viele Zeitzeugen befragt, die aus diesen Regionen stammen. Und habe immer wieder gemerkt, dass neben den schrecklichen Ereignissen von Flucht und Vertreibung viele herumdrucksten und eigentlich noch etwas zu erzählen hatten, nämlich die Erfahrung des zweiten Schocks, diese ja traurige Ankunftserfahrung im Westen Deutschlands, die Erfahrung von einer eigentlich unglaublichen Entsolidarisierung der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Und das war, glaube ich, etwas, was ich in keiner Weise in Einklang bringen konnte zu dem, was gerade in der alten Bundesrepublik bis 1989 geforscht wurde, wo es quasi wie eine Integrationsideologie gab. Das ist uns gelungen. Wir können alle stolz sein auf diese Leistung. Man hat sich gegenseitig auf die Schultern geklopft. Und das war eben ein Gründungsmythos der Bundesrepublik. Und tatsächlich zu sehen, dass davon nicht mehr viel übrig bleibt, wenn man den Menschen auf der individuellen Ebene einfach mal zuhört.
Dann kann man sagen, dass die Vertriebenen zuerst einmal Opfer des Zweiten Weltkriegs waren und dann noch einmal Opfer des ideologischen Kalten Kriegs.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch natürlich, wenn man so will, Opfer der deutschen Nachkriegsgesellschaft, nicht? Also die einfach in einer Weise sich entsolidarisch gezeigt hat, wie es mich wirklich schockiert hat. Also wo man durchaus einen offenen Rassismus merken konnte, dass sie ausgegrenzt waren als Polacken, als Zigeuner, als Rucksackdeutsche. Und das ist eben eine Erfahrung, die ich in den Studien, die ich gemacht habe, in den Archivrecherchen von Bayern bis Schleswig-Holstein. Also das ist wirklich ein deutschlandweites Phänomen.
Wir reden jetzt vor allem von der Bundesrepublik. Wie war denn die Situation für die Vertriebenen, die in der sowjetisch besetzten Zone in der DDR waren?
Für die war es natürlich ungleich schlimmer, weil aus ideologischen Gründen die SED nicht über Vertreibung und Vertriebene reden konnte, nämlich aus Rücksicht gegenüber den sowjetischen Bündnispartnern. Das heißt, man hat schon relativ früh das Problem wegdefiniert. Man hat aus den Umsiedlern, wie man sie in der DDR genannt hat, dann einfach Neubürger gemacht und letztendlich den Vertriebenen, die in der späteren DDR sogar noch einen höheren Prozentsatz ausgemacht haben als in der Bundesrepublik, nämlich landesweit 25% der Bevölkerung, dass man sie 40 Jahre zum Schweigen verdammt hat. Und das hat man dann gemerkt 1989, dass es trotz allem gelungen war, in gewissen Subkulturen jenseits der staatlich verordneten Ideologie, dass dort etwas aufbrach, dass Schlesier, Ostpreußen, Pommern auf einmal sich wieder zu ihrer Heimat bekennen wollten, was eben 40 Jahre nicht erlaubt war.
Deutschland ist jetzt seit fast 20 Jahren wiedervereinigt. Die erste Generation der Vertriebenen und damit die direkt Betroffenen, die sind alt oder schon verstorben. Den Bund der Vertriebenen gibt es noch immer. Ist das heute nur noch reine Folklore oder sind die Vertriebenen doch immer noch auch eine politische Vereinigung?
Ich denke, sie sind weiterhin auch eine politische Interessenvertretung, aber sie sind natürlich allerorten mir auf dem Rückzug, das muss man ganz deutlich sagen. Und ich glaube, wir sind einfach in einer neuen Phase der Erinnerung, dass wir uns einfach überlegen müssen, auch in Deutschland, wie gehen wir mit dem Erbe der Vertriebenen allgemein um? Was bedeutet es eigentlich für die deutsche Kultur? Wie sehr haben uns diese Gebiete auch in der Geschichte geprägt? Zum Beispiel ein Ort wie Königsberg mit Immanuel Kant oder auch Breslau. Und ich glaube, das gilt es einfach zu verorten. Wir erleben jetzt einfach diesen Zeitpunkt, dass die letzten Zeitzeugen eben aussterben. Und wir müssen eigentlich die Erinnerung an den alten historischen deutschen Osten eben weg von den vertriebenen Verbänden in die Gesamtgesellschaft hineintragen.
Eine letzte Frage, Herr Kosset. Was wäre gewesen, wenn Ihr Buch vor 30 Jahren erschienen wäre? Welche Reaktionen hätte es damals gegeben? Welche hat es heute gegeben?
Vor 30 Jahren hat natürlich die alte bundesrepublikanische Gesellschaft noch an diesen Gründungsmythos geglaubt. Und das wäre natürlich ein offener Widerspruch zu dem, wo man sich sehr komfortabel eingerichtet hatte. Und heute finde ich es interessant zu sehen, in der kurzen Zeit nach Erscheinen meines Buches tatsächlich sehr, sehr viele persönliche Briefe, E-Mails zu bekommen von Menschen, die eigentlich auf unterschiedlicher persönlicher Ebene meine Eindrücke bestätigen. Offensichtlich war es höchste Zeit, dieses Problem aufzuarbeiten, bevor die letzten Zeitzeugen eben auch versterben. Und sie finden sich in diesem Buch offensichtlich wieder. Und das ist natürlich für mich sehr schön. Und auch die zweite und dritte Generation erlebt, versteht vielleicht durch dieses Buch besser, wie ihre Eltern oder Großeltern ja durch Phasen von Verdrängung, Traumatisierung gegangen sind und auch zum Teil in Phasen der Überanpassung in die westdeutsche Gesellschaft hinein.